Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Aleppo war und ist das Sinnbild für die brutale Kriegsführung des syrischen Diktators Assad, die nun aber leider auch weitgehend erfolgreich war. Seit 2 Jahren ist die Stadt unter Assads Kontrolle. Wieder aufbauen müssen sie die Bürger allerdings selbst, ohne jegliche staatliche Hilfe. Außerdem blicken wir nach Israel. Bei der Wahl von der Woche kam es zwar wohl nicht zu Manipulationen, besonders fair ist sie aber trotzdem nicht abgelaufen. Und wir blicken nach Mosambik. Da droht einen Monat nach dem Tropensturm jetzt die Katastrophe nach der Katastrophe. Der Krieg in Syrien ist militärisch im Grunde längst entschieden. Nach 8 Jahren Krieg mit 500.000 Toten ist Diktator Assad dank seines Schutzpatrons Putin nach wie vor an der Macht. Zwar ist das Land von Frieden noch immer weit entfernt, doch in vielen Regionen herrscht eine seltsame, fast gespenstische Normalität. In Aleppo zum Beispiel. Das wird seit 2 Jahren komplett von Regierungstruppen kontrolliert, sieht aber fast noch genauso aus wie direkt nach den schweren Bombenangriffen Assads. Die Stadt, sie liegt nach wie vor in Trümmern, denn der syrische Staat hat kein Geld für den Wiederaufbau, Russland offenbar auch nicht. Und der Westen ist nicht bereit, das Regime jetzt auch noch mit Wiederaufbaumilliarden zu unterstützen. Die Menschen, die da leben, legen jetzt selbst Hand an. Sie bauen ihre Häuser wieder auf, öffnen ihre Geschäfte und sie hoffen bereits auf die ersten Touristen. Anna Almling war für uns in der Stadt unterwegs.
Eine Gasse in der Altstadt von Aleppo. Die meisten Häuser sind zerstört. Schutt liegt in den Eingängen. Wo früher einmal Geschäfte waren, klaffen große Lücken. Kinder spielen zwischen dem, was noch übrig ist vom alten Bazar. Die Gasse führt zu einem kleinen Tor. Abdul begrüßt seine Gäste in einem Haus, wie es früher viele gab in der Altstadt von Aleppo. Anfang 2000 hat Abdul darin ein Boutique-Hotel eröffnet. Seine Gäste kamen vor allem aus Europa. Das Geschäft lief blendend.
Ich hatte Kunden, ich habe ein Buch hier, Kundenbuch, Kunden bis Anfang 2011.
Als der Volksaufstand in Syrien begann, blieben die Touristen aus, auch bei Abdul. Anfang 2012 verließ er Aleppo und zog zurück in sein Heimatdorf. Das Haus überließ er einer befreundeten Familie. Anders als viele Gebäude in der Nachbarschaft blieb Abduls Hotel während des Krieges weitgehend intakt. Auch der große Zitronenbaum im Innenhof hat überlebt. Abdul war trotzdem schockiert, als er nach den jahrelangen Kämpfen zwischen Regierungsanhängern und ihren Gegnern nach Aleppo zurückkehrte.
Es war katastrophisch. Ich meine, alles ist kaputt. Aber in diesen 2 Jahren, jede Woche ist besser. Jede Woche ist sauberer.
Wie viele Menschen in der Stadt hat Abdul selbst Hand angelegt, Schritt für Schritt wieder aufgebaut, was zu Bruch gegangen war.
Die Leute in Syrien und in Aleppo, die Leute sind sehr aktiv. Und viele, so wie ich, wir haben selbst unsere Häuser restauriert. Und viele Leute haben dieselbe auch gemacht für die Geschäfte.
Ein paar Straßen weiter steht Mohammed vor seinem Geschäft. Es ist eines der wenigen, die in dieser Gegend geöffnet haben. Die meisten Häuser sind stark beschädigt und stehen leer. Mohammed wartet auf Kundschaft.
In der Woche verkaufe ich etwas an 2 oder 3 Kunden. Ich danke Gott dafür. Wichtig ist, dass ich den Leuten signalisiere, dass ich geöffnet habe, während die anderen geschlossen sind.
Mohammeds langes Gewand ist zerschlissen, tiefe Falten durchziehen sein Gesicht. Er sieht aus wie ein Greis, dabei ist er gerade einmal 62 Jahre alt. Mohammed hat viel durchgemacht in den vergangenen Jahren. Das Lager seines Ladens wurde bombardiert, seine beiden Häuser zerstört. Mohammeds Kinder haben das Land verlassen. Seine Frau und er sind geblieben und schlagen sich durch. Umgerechnet 1 Dollar verdient Mohammed pro Tag. Für Essen und Trinken, Strom und Gas brauche er aber 3-mal so viel, sagt er, Und oft werde den Händlern zusätzlich Geld abverlangt.
Wenn ich die Ware hierher bringe, fahre ich an mehreren Checkpoints vorbei. Sie sagen uns, ihr müsst zahlen. Ich kann aber nicht zahlen, denn ich habe den ganzen Tag über nur einen Dollar verdient. Wie soll ich da bezahlen?
Mohammed sagt das, während ein Mann vom Informationsministerium zuhört. Er deutet an, was vielen Menschen in Syrien zu schaffen macht, die weit verbreitete Korruption. Wer in Syrien etwas erreichen will, braucht Bares. Hilfe für den Wiederaufbau gibt es kaum, denn dem syrischen Staat mangelt es an Geld. Seine Verbündeten Russland und Iran halten sich mit Aufbauhilfen zurück, der Westen ohnehin, aus politischen Gründen. Ein großer Ärger für Fares al-Shehabi, unabhängiger Abgeordneter für Aleppo im syrischen Parlament.
Die EU muss die Wirtschaftssanktionen aufheben. Das syrische Volk hat unter diesen ungerechten Sanktionen genug gelitten. Wohingegen die Gangs, die Rebellen, die dschihadistischen Rebellen, die von der EU unterstützt wurden, unser gestohlenes Öl umsonst bekommen. Sie bekommen Geld aus den Golfstaaten, sie können Waffen bekommen, aber gegen sie gibt es keine Sanktionen, nur gegen die säkulare Regierung und gegen das syrische Volk.
Fares al-Shehabi lässt keinen Zweifel daran, dass er den syrischen Machthaber Bashar al-Assad unterstützt. Kritik am Präsidenten ist tabu in den Teilen des Landes, die die Regierung kontrolliert. In einer Fabrik außerhalb der Stadt duftet es nach Oliven und Lorbeer. Masen Sanabili produziert wieder Seife. Seife, für die Aleppo weltberühmt ist. Selbst während des Krieges, als er wegen der Kämpfe nicht in seine Fabrik konnte, hat Masen die Produktion nie ganz eingestellt. Er kochte kleinere Mengen zu Hause in einem Bottich, um auf dem Markt präsent zu bleiben. Die erste große Charge aus der Fabrik ist fürs Ausland gedacht.
Ich exportiere nach Japan, Korea, China, früher auch nach Frankreich und Italien. Mit Korea habe ich Handelsbeziehungen seit mehr als 12 Jahren. Seit 3 oder 4 Jahren bezieht auch China unsere Ware.
Ein Arbeiter drückt den Seifenstückchen einen Stempel auf. Sie sollen Masens Marke unverwechselbar machen. Im Hof laufen mehrere Generatoren. Ein zusätzlicher Kostenfaktor, denn Strom gibt es in dieser Gegend noch nicht.
Die Fabriken, die 200 oder 300 Tonnen produzieren wollen, produzieren sie, auch wenn die Kosten der Treibstoffe steigen. Die Treibstoffpreise erhöhen auch den Preis der Ware, aber das verhindert nicht die Produktion. Was unsere Produktion verhindert hat, war die Kontrolle der Terroristen über unsere Gebiete.
Seit gut 2 Jahren kontrollieren die Regierungstruppen die Stadt. Während der Krise, wie die Menschen in Syrien den Krieg nennen, hat Masen auf sein Erspartes zurückgegriffen. Auch Abdul hat von seinen Reserven gelebt. Als Französischlehrer, Touristenführer und Hotelbesitzer hatte er vorher gut verdient. Was davon noch übrig ist, steckt er nun in sein kleines Hotel. Neue Matratzen, Vorhänge, Teppiche, alles soll so schön wie früher werden.
Ich hatte Gäste im September und die Atmosphäre hier war sehr gut, weil alle Zimmer sind okay. Aber Strom, offiziell, wir haben keinen Strom bis heute in dieses Viertel.
Der soll bald kommen, so habe es die Regierung versprochen, sagt Abdul. Dann könne er sein Hotel wieder richtig öffnen, auch im Sommer, wenn es in Aleppo so heiß wird, dass die Klimaanlagen laufen müssen. Abdul lässt sich seine Zuversicht nicht nehmen.
Ich glaube, dieses Jahr 2019, wenn die Europäer öffnen die Botschaften, dann kommen die Flugzeuge, die Fluglinie und dann kommen die Touristen. Wenn die diplomatische Beziehung kommt wieder, dann alles ist in Ordnung. Und ich glaube, das ist bald.
In Aleppo hoffen die Bürger schon wieder auf Touristen, obwohl die Stadt noch völlig zerstört ist. Vor einer Woche hat Benjamin Netanyahu die Wahl in Israel gewonnen, allerdings nur mit einer hauchdünnen Mehrheit. Hätten ein paar mehr arabische Israelis abgestimmt, dann würde wohl nichts werden aus Netanyahus Amtszeit Nummer 5. Aber so kam es nicht. Im Gegenteil, die Wahlbeteiligung unter arabischen Israelis war deutlich niedriger als in anderen Bevölkerungsschichten. Und über die Gründe dafür wird jetzt intensiv diskutiert. Ist es der Frust über die Politik Netanjahus und sein Nationalitätengesetz, der Ärger über die zerstrittenen arabischen Parteien? Oder liegt es an den 1200 Wahlhelfern von Netanjahus Likud-Partei? Die sind mit versteckter Kamera in Wahllokale arabischer Israelis gegangen und haben potenzielle Wähler offenbar eingeschüchtert. Der Organisator dieser Aktion, der berüstete sich danach, er habe die Wahlbeteiligung der Araber unter 50% gehalten. Wie haben arabische Israelis das alles erlebt? Benjamin Hammer hat sich in der Beduinenstadt Rahat in der Wüste Negev umgehört.
Eine Schule in Rahat. Am Wahltag befand sich hier eines von 10.000 Wahllokalen in Israel. Aber hier, in der Beduinenstadt im Norden der Wüste Negev, gaben nur 49% der Bevölkerung eine Stimme ab. Rund 20 Prozentpunkte weniger als der Landesdurchschnitt. Ein Grund: viele arabische Israelis sind enttäuscht von ihren Vertretern im Parlament. Auch die Beduinen in Rahat. Ich habe nicht gewählt, sagt ein Mann auf dem Markt im Zentrum der Stadt. Uns wird doch eh nicht geholfen. Kein Abgeordneter in der Knesset setzt sich für uns ein. Der Einzige, der uns hilft, ist Gott. Wir haben es versucht, sagt eine junge Frau. Wir haben bei der letzten Wahl für arabische Parteien gestimmt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie viel für uns getan haben. Für die Beduinen, für die Araber in Israel. Also habe ich mich entschieden, ich will an dieser Farce nicht mehr teilnehmen.
Part of this show anymore.
Nicht nur in Rahat, in ganz Israel lag die Wahlbeteiligung arabischer Israelis deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Ein einst beliebtes arabisches Wahlbündnis war vor der Wahl zu Bruch gegangen, was wohl auch an Machtkämpfen unter den Parteiführern lag. Am Ende kostete dieser innerarabische Streit alle arabischen Parteien Stimmen. Dabei hätten die Parlamentarier im letzten Parlament gute Arbeit geleistet. So sieht es die Politikwissenschaftlerin Gayil Talshir von der Hebräischen Universität in Jerusalem. Diese Abgeordneten waren die ersten arabischen Anführer, die gemeinsam mit der Regierung eine Wirtschaftsförderung für die arabischen Kommunen geplant haben. Es geht um eine Menge Geld. Zum ersten Mal haben das nicht nur jüdische Politiker geplant, sondern auch Araber. Aber die arabische Bevölkerung hat ihnen das nicht abgekauft. Etwa 20% der Bevölkerung Israels sind Araber. Im neu gewählten Parlament stellen sie jedoch nur 8% der Abgeordneten. Es gibt einen weiteren Grund für die niedrige Wahlbeteiligung: Benjamin Netanyahu. Viele arabische Israelis fühlen sich von dessen Politik ausgegrenzt. Das Nationalitätengesetz betont den jüdischen Charakter Israels und entzieht Arabisch den Status einer Amtssprache. Ein Grund für viele Araber, die Wahl zu boykottieren. Doch damit stärkten sie ausgerechnet Netanyahu. Bei einer hohen Wahlbeteiligung der Araber, die fast alle für arabische und linke Parteien stimmen, hätte der Premierminister möglicherweise keine klare Mehrheit mehr gehabt. Jeder wahlberechtigte Araber, der zu Hause geblieben ist, hat indirekt für die Rechte gestimmt. Diese Leute tragen also eine Verantwortung, dass nun eine rechte Regierung kommt. In Rahat hängen noch großformatige Wahlplakate. Manche zeigen Talal al-Qrinawi. Er war viele Jahre lang Bürgermeister der Stadt und kandidierte auf Listenplatz 9 des Wahlbündnisses Hadash Tal. Den Einzug in das israelische Parlament hat er verpasst. Wenn mehr Araber gewählt hätten, wäre ich jetzt ein Mitglied der Knesset. Wir hätten dann vielleicht 15 von 120 Parlamentssitzen. Der Politiker sitzt in seinem Büro im Zentrum von Rahat. An der Wand hängt ein Foto. Es zeigt den früheren Premierminister und Präsidenten Shimon Peres in einem Gewand, wie es die Beduinen tragen. Die Augen von Talal al-Qrinawi leuchten leicht, als er von Peres spricht. Und von Yitzhak Rabin, der 1995 von einem jüdischen Extremisten erschossen wurde. Die Regierung von Rabin war von arabischen Abgeordneten unterstützt worden, auch wenn die formal nicht Teil der Regierung waren. Damals schien es wirklich positive Veränderungen zu geben. Die Oslo-Verträge, den Friedensvertrag mit Jordanien, mehr Geld für arabische Kommunen. Beduinendörfer wurden anerkannt. Damals lagen die Dinge anders, das war deutlich spürbar. Heute, so sieht es der arabische Politiker al-Qrinawi, gäbe es keine jüdischen Politiker mehr wie Rabin oder Peres. Die Zeit einer Zusammenarbeit zwischen Juden und Arabern in einer Regierung sei vorbei. Nach Angaben der Kommunalverwaltung leben 60% der Bevölkerung von Rahat unter der Armutsgrenze. Die Menschen in Rahat glauben nicht, dass ihnen ausgerechnet Benjamin Netanyahu helfen wird. Dessen Likud-Partei hatte 1.350 Anhänger mit versteckten Kameras ausgestattet und in Wahllokale in arabischen Städten und Dörfern geschickt. Angeblich, um Wahlbetrug zu dokumentieren. Arabische Politiker beklagten, dass ihre Wähler eingeschüchtert werden sollten. Nach der Wahl meldete sich eine PR-Agentur, die dem Likud nahesteht. Sie hatte die versteckten Kameras verteilt. Man habe es geschafft, schrieb die Agentur auf Facebook, die Wahlbeteiligung arabischer Israelis unter 50% zu drücken. Das sei der niedrigste Wert seit Jahren.
Und das war offenbar auch wahlentscheidend. Benjamin Hammer berichtete über die geringe Wahlbeteiligung unter arabischen Israelis. Das südostafrikanische Mosambik könnte zu einem neuen Haiti werden. Ein extrem armes, schlecht regiertes Land wird von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Es droht Chaos, Hungersnot, völliger Zusammenbruch. Vor einem Monat ist der Tropensturm Idai über Mosambik und seine Nachbarländer hinweggefegt. Etwa 1000 Menschen sind im Sturm sofort zum Opfer gefallen. Es könnte aber noch schlimmer kommen, denn noch immer sind weite Teile Mosambiks überschwemmt und den Kleidenbauern und Fischern fehlt schon jetzt seit einem Monat die Lebensgrundlage. Das Land steht nun vor einer neuen Hungerkrise. Jana Gent ist unsere Korrespondentin für das südliche Afrika. Frau Gent, droht da jetzt die Katastrophe nach der Katastrophe?
Ja, es sieht tatsächlich so aus. Es ist wirklich eine ganz furchtbare und schwierige Situation, in der die Menschen sich befinden. Es ist ja einfach so, das muss man sagen, die Welthungerhilfe, die hat die Zahl rausgegeben, 700.000 Hektar Ackerland seien zerstört und 80% der Ernte in diesem Jahr sind völlig vernichtet. Also so, dass man davon ausgehen muss, dass die Menschen sich aus eigener Kraft wirklich überhaupt nicht versorgen können. Die Hilfsorganisationen sind ja im Einsatz, es wird alles verteilt, also Lebensmittel werden verteilt, Hygieneartikel nach dieser krassen Situation, aber auch Samen zum Beispiel, damit vielleicht in diesem Jahr doch noch zumindest eine kleine Ernte eingefahren werden kann. Aber es gibt ja nun mal die Situation, dass jetzt der Herbst begonnen hat, dann kommt der Winter. Ein bisschen was wird noch wachsen, auch in dieser Jahreszeit, aber eben nicht mehr die Haupternte. Und die Hilfsorganisationen, die sagen auch, man muss auf die Samen sogar aufpassen, denn die Menschen haben so viel Hunger, dass man davon ausgehen muss, dass die sogar die Samen essen würden.
Was sind die akutesten Probleme? Der Hunger tatsächlich?
Ja, der Hunger ist definitiv die Nummer eins, aber es kommt noch ein bisschen mehr dazu. Das Trinkwasser ist immer noch entscheidend. Es waren viele Hilfsorganisationen da und sind teilweise auch noch, die das Trinkwasser aufbereiten, weil ja überall diese überschwemmten Gebiete waren und teilweise sogar noch sind, auch jetzt mehrere Wochen nach dem Zyklon. Das heißt, in diesem Wasser, da bilden sich extrem viele Krankheitserreger. Die Mücken vermehren sich wie verrückt, sodass auch Malaria sich ausbreitet. Das sind also die negativen Aspekte. Das heißt, das Wasser ist entscheidend. Dann ist es aber natürlich auch so, dass viele, viele hunderttausend Menschen obdachlos geworden sind. 240.000 Häuser sollen durch den Zyklon ja grob geschätzt zerstört worden sein. Und die Menschen leben immer noch in Notunterkünften, also viele, viele zusammen auf einem Platz. Und das sind keine Zustände und für die muss man tatsächlich auch wieder neue Zuhause schaffen. Und das geht alles nicht von heute auf morgen, weil ja Mosambik speziell auch eines der ärmsten Länder der Welt ist und die einfach nicht die Mittel haben, jetzt einfach mal wieder eine Stadt zum Beispiel neu aufzubauen.
Sie haben das Wasser angesprochen, das heißt Cholera droht und Malaria droht.
Beide Krankheiten sind ja auch schon ausgebrochen. Also das ist auch ziemlich großflächig. Es gibt schon mehr als 6.000 Fälle von Cholera, ungefähr 8.000 Fälle von Malaria und das wird alles immer mehr. Die Weltgesundheitsorganisation hat Impfungen, Cholera-Impfungen unter die Menschen verteilt. Die haben jetzt fast 1 Million Menschen geimpft. Aber es dauert nun mal auch eine Woche, bis der Impfstoff wirkt. Und in dieser Zeit können sich die Menschen halt auch noch anstecken, können auch noch infiziert werden. Es werden viele behandelt. Und man muss sagen, es sind bemerkenswerte Bilder, die sich da abspielen. Gerade gestern hat eine Fußballmannschaft in der Nähe von Beira in Mosambik, in der Hafenstadt, hat ihr Feld geräumt, um da Zelte aufzubauen, damit Cholera-Kranke behandelt werden können. Und das ist tatsächlich eine ziemlich anstrengende Angelegenheit, weil Cholera wirklich eine sehr unangenehme Durchfallerkrankung ist. Aber alle packen mit an, Hilfsorganisationen, aber eben auch örtliche Kräfte.
Ich habe das Land vorhin mit Haiti verglichen. Passt der Vergleich auch aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, weil auch da ja wirklich eine gruselige Situation herrschte, die wirklich ganze Landstriche in katastrophale Niemandsländer verwandelt hat und auch dort Orte zu Geisterstätten wurden. Das ist tatsächlich auch in Mosambik der Fall, auch in den Nachbarländern, die betroffen sind, Simbabwe und Malawi. Auch dort wurde viel zerstört und auch dort gibt es quasi nur noch in vielen Orten Grundmauern, die da stehen, weil auch die überschwemmt wurden. In bestimmten Gegenden waren es eher Steinschläge und Erdrutsche. In Mosambik war ja alles unter Wasser, da war ja wirklich ein Binnenmeer entstanden. Und auch jetzt gibt es immer noch Menschen, die seit dem Zyklon auf kleinen Inseln ausharren, die nur noch aus der Luft versorgt werden oder von Fischerbooten, die dann dahin kommen und ihnen halt über Boote etwas bringen können. Es ist eine Katastrophe, die wirklich ein unfassbares Ausmaß hat. Man immer noch nicht die Totenzahlen beziffern kann. Man geht von mehr als 1000 aus, aber man wird wahrscheinlich nie die endgültigen Zahlen wissen. Sogar Hilfsorganisationen haben mir gesagt, das sei die größte Naturkatastrophe, die sie je erlebt haben. Also ich glaube, ja, man kann das vergleichen.
In Haiti sind ja irgendwann hunderte internationale Organisationen vor Ort gewesen, um zu helfen, das Land wieder aufzubauen. Es sind Milliarden geflossen. Wie sieht es mit der Hilfsbereitschaft, der internationalen Hilfsbereitschaft in Mosambik aus?
Das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Auch da sind die internationalen Hilfsorganisationen aus aller Welt wirklich gekommen. Wenn man in Beira war, in dieser am meisten betroffenen Küstenstadt, da hat man wirklich alle Sprachen gehört und da hat man Initiativen von überall gehört. Da war der US-Amerikaner neben dem Australier und die Südafrikaner, also aus dem Nachbarland, die waren mit der Luftrettung beschäftigt. Die Deutschen kamen runter und haben versucht, Brunnen aufzubauen, neu zu graben und auch so zu bauen, wie UNICEF das verlangt. Die sagen nämlich, man muss alles wieder neu schaffen, aber eben auch in einer besseren Struktur und wirklich deutlich sicherer, damit man für den nächsten Sturm gerüstet ist. Denn Meteorologen gehen ja davon aus, dass etwas Ähnliches vielleicht auch in näherer Zukunft noch einmal passieren kann. Die Hilfsbereitschaft ist da. Das war natürlich in den Tagen nach dem Zyklon am meisten. Ende Mai wird es eine Geberkonferenz in Mosambik geben. Da hoffen dann die ganzen Initiatoren auch, dass noch viel Geld zusammenkommt, damit der Wiederaufbau begonnen werden kann.
Ein Großteil der Bevölkerung, Sie haben das vorhin schon gesagt, lebt von kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Wie kann man diesen Menschen am besten helfen?
Ich glaube, es geht tatsächlich am besten dadurch, dass man spendet, weil die Hilfsorganisationen gut organisiert sind, weil die alles ins Land bringen und weil die auch wissen, was die Menschen brauchen. Also es ist tatsächlich so, dass die Hilfsorganisationen, mit denen ich gesprochen habe, diese akuten Notversorgungspakete jetzt dabei haben, also dass sie getrocknete Bohnen oder Maismehl den Menschen zur Verfügung stellen, damit sie jetzt erstmal überleben können, dass die aber auch LKW-Ladungen voller Samen dabei haben. Es geht darum, dass die Mosambikaner sich auch wieder selbst versorgen können und dass sie nicht darauf angewiesen sein werden, dass jahrelang das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen für sie eintritt. 75% der Menschen leben von der Landwirtschaft. Die haben jetzt auch ihre Jobs verloren, die haben keine Arbeit mehr. Das heißt, das muss alles von der Pike auf im Grunde wieder begonnen werden. Da werden jetzt auch schon wieder Felder umgegraben, aber das Saatgut fehlt. Und ich glaube, das muss jetzt passieren und das machen Hilfsorganisationen tatsächlich sehr ambitioniert, aber die brauchen auch Mittel.
In Mosambik droht jetzt die Katastrophe nach der Katastrophe. Unsere Korrespondentin Jana Gent hat uns erläutert, wie die Situation ist in dem Land, einen Monat nach dem Tropensturm Idai. Dass der Präsident von Nicaragua, Daniel Ortega, alles andere als ein lupenreiner Demokrat ist, Das ist schon länger bekannt, doch vor genau einem Jahr hat er selbst für seine Verhältnisse jedes Maß verloren. Studierende demonstrierten damals tagelang gegen sein Regime. Er ließ die Demos mit brutaler Gewalt niederschlagen. Daraus sind wiederum monatelange Anti-Regierungsproteste hervorgegangen, bei denen mehr als 500 Menschen getötet wurden. Seitdem steckt das Land in einer tiefen Krise. Dialogbemühungen, Vermittlungsversuche mit Ortega, läuft alles ins Leere. Der Machthaber bleibt hart. Christine Femöbus.
Regierungsgegner und Anhänger in Nicaragua gedenken dem Jahrestag der Proteste ganz auf ihre eigene Weise. Im nicaraguanischen Staatsfernsehen berichtet ein Reporter von den Errungenschaften der sandinistischen Revolution. Damals, vor knapp 40 Jahren, als Rebellenführer Daniel Ortega und seine Weggefährten Nicaragua aus den Fängen einer Diktatur befreite. Wer hätte gedacht, dass wir hier, ein Jahr nach dem Putschversuch dieser Tiere, so wunderbar vereint sind? In Frieden, in Liebe, in Harmonie. In der Hauptstadt Managua sieht es zum Jahrestag alles andere als harmonisch aus. Regierungsgegner skandieren auf den Straßen, organisieren Blitzdemos, rennen vor Polizeieinheiten weg und werden teils festgenommen. Die Behörden hatten jegliche Demonstrationen zuvor verboten. Das ist eine Regierung, die Verfassungsrechte verletzt. Für diese Menschen ist es ein Verbrechen, auf die Straße zu gehen, sagt dieser Mann. Wir haben keine Angst. Es wird einen Wandel in Nicaragua geben. Die jetzigen Proteste sind allerdings kleiner geworden. Die Oppositionellen können nicht mehr so mobilisieren wie am Anfang. Zu groß ist die Angst, verhaftet oder gar getötet zu werden. Zu klein die Hoffnung, dass sich doch noch etwas ändert. Vor einem Jahr hat Präsident Daniel Ortega eine Studentendemonstration gegen eine geplante Rentenreform mit Gewalt niederschlagen lassen. Es ist der Beginn von monatelangen Unruhen und Straßenschlachten im Land. Die Bilanz? Mehr als 500 Tote, so sagen es Menschenrechtsgruppen. Die Regierung geht von weitaus weniger Opfern aus. Der ehemalige Revolutionsführer Daniel Ortega weist Kritik von Anfang an von sich. La minoría queriendo imponer. Es ist eine Minderheit, die ihre Sichtweise mit Gewalt aufdrängt. Sie haben eine konfrontative und destruktive Haltung. Vorgezogene Neuwahlen oder gar einen Rücktritt, wie es Ortegas Gegner fordern, lehnt der Präsident bis heute kategorisch ab. Die Krise lähmt das mittelamerikanische Land auch wirtschaftlich. Das Wirtschaftswachstum ist im letzten Jahr um 3,8% gesunken. Touristen kommen nicht mehr. Und hinzu kommen die Sanktionen der Vereinigten Staaten. Erst diese Woche hat die US-Regierung weitere Strafen verhängt. Dialogbemühungen zwischen Zivilgesellschaft, Regierung und der katholischen Kirche laufen immer wieder ins Leere. Nach Ansicht von Carlos Fernando Chamorro bringen sie auch nichts. Der renommierte nicaraguanische Fernsehjournalist hat das Land vor einigen Wochen verlassen. Die Verhandler vergessen, dass bei einem personalisierten Regime wie hier ein Kompromiss nicht durch guten Willen zustande kommt. Ortega wird niemals freiwillig den Posten räumen, außer er bekommt maximalen nationalen und internationalen Druck. National e international. Um Druck zu nehmen, hat die Ortega-Regierung diese Woche mehr als 600 Gefangene freigelassen. Aktivisten kritisieren allerdings, dass nur ein Bruchteil davon tatsächlich politische Häftlinge gewesen seien. Aber viele haben dem ehemaligen Revolutionshelden mittlerweile ohnehin den Rücken zugekehrt. Insgesamt 62.000 Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen Nicaragua bereits verlassen. Für sie ist der Traum einer neuen nicaraguanischen Revolution geplatzt.
Die Situation in Nicaragua bleibt angespannt. Dialog, Fehlanzeige, wie Christina Femöbus berichtete. Nach den Nachrichten übernehmen hier gleich die Kollegen von Campus und Karriere. Und das war's von Eine Welt am Ostersamstag. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und schöne Feiertage.